Willkommen bei diesem Audio-Interview. Ich bin Christoph Asche aus dem Kommunikationsteam der Uni Koblenz und ich begrüße Tanja Gnoser hier im Studio. Tanja ist Gleichstellungsbeauftragte der Uni Koblenz und wir sprechen über den gerade vorgestellten ersten Gleichstellungsplan der Uni. Genau gesagt widmen wir uns einem der zentralen Vorhaben aus dem Gleichstellungsplan, dem sogenannten Gender Mainstreaming. Was genau sich hinter diesem Begriff verbirgt, was Tanja antreibt und was alles zur Arbeit einer Gleichstellungsbeauftragten gehört, das klären wir in diesem Gespräch. Hallo Tanja, herzlich willkommen.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Tanja, bevor wir über deine konkrete Arbeit und das Gender Mainstreaming sprechen, gib uns doch mal einen kurzen persönlichen Einblick. Wie kamst du zu dem Amt und was treibt dich an?
Wie kam ich zu dem Amt? Ich bin 2010 an die Uni Koblenz gekommen und habe dann erstmal als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Germanistik begonnen, auch mit meiner Promotion. Und habe dann relativ bald, nämlich schon nach einem knappen Jahr, eine Stelle, weitere halbe Stelle angetreten im Ada-Lovelace-Projekt. Das ist ein Projekt zur Förderung des Frauenanteils im sogenannten MINT-Bereich, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Und da habe ich 6 Jahre gearbeitet. Das war dann so die erste, sagen wir mal, professionelle Berührung mit Gleichstellungsfragen. Nach dieser Tätigkeit bin ich ganz ans Institut für Germanistik gewechselt und habe dann da mich auch im Fachbereich engagiert. Ich wurde also Fachbereichsratsmitglied und auch die zentrale Gleichstellungsbeauftragte im Fachbereich. Also so ist die Gleichstellungsarbeit an Universitäten eben aufgebaut. Wir haben eine zentrale Gleichstellungsbeauftragte, die für die gesamte Universität, auch die Verwaltungsmitarbeitenden, zuständig ist. Und wir haben in jedem Fachbereich eben auch nochmal jeweils eine Kollegin, die sich vor allem um die Fachbereichsbelange kümmert. Ja, wir haben dann alle auch noch Stellvertreterin. Das ist sozusagen das enge Team der Gleichstellungsbeauftragten. Ja, und von da aus bin ich dann vom Senatsausschuss für Gleichstellungsfragen angesprochen worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zentrale Gleichstellungsbeauftragte Universität zu sein. Jetzt ist das ein Amt, das die ganze Energie fordert. Und deswegen habe ich erst mal gezögert. Ich hatte nämlich noch die Illusion, im Wissenschaftsbereich ein bisschen weiterzukommen. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass es eigentlich nicht mehr so wirklich das ist, was mich antreibt. Und dann fand ich das eine spannende neue Herausforderung. Ja, das war jetzt vor 3 Jahren knapp.
Und es ist ein Fulltime-Job.
Und es ist ein Fulltime-Job, weil in Sachen Gleichstellung immer noch viel zu tun ist, auch wenn wir schon viel erreicht haben, also meine Vorstreiterinnen sozusagen schon viel erreicht haben, sprechen die Zahlen einfach eine andere Sprache.
Die Uni hat als eigenständige Universität einen neuen umfassenden Gleichstellungsplan erarbeitet. Der Plan konkretisiert die Ziele aus dem Entwicklungsplan UK 2030 und wurde jetzt mit aktuellen Zahlen zur Gleichstellung an der Uni veröffentlicht. Was kann man denn eigentlich konkret unter einem Gleichstellungsplan verstehen und warum braucht es den?
Also ein Gleichstellungsplan ist erstmal ein Dokument, das der Gesetzgeber vorschreibt. Also um es mal so ganz schlicht und nüchtern zu sagen. Gleichstellungspläne müssen in allen öffentlichen Institutionen erstellt werden, also an den Kommunen, auch auf Länderebene, eben an den Universitäten, sämtlichen Ämtern, die man sich so vorstellen kann und so weiter. Deswegen, das ist, sagen wir mal, der profane Grund, warum wir einen Gleichstellungsplan haben. Aber Gleichstellungspläne ergeben natürlich auch Sinn, denn sie sind so eine Art Möglichkeit, sich den Stand der Gleichstellung an der eigenen Institution mal genau anzuschauen. Und das haben wir jetzt eben gemacht. Wir haben einen sehr großen statistischen Teil, der einerseits sozusagen die Herkunft der Universität Koblenz betrachtet, nämlich den Campus Koblenz der Uni Koblenz-Landau. Und andererseits eben auch nochmal guckt, wie startet eigentlich die Uni Koblenz in ihre Selbstständigkeit. Und ich kann sagen, wir sind ganz gut gestartet. Darauf kommen wir nachher wahrscheinlich auch nochmal zurück. Jetzt sind solche Gleichstellungspläne immer, sagen wir mal, ähnlich aufgebaut. Ich habe eben schon den statistischen Teil als so eine sogenannte Ist-Analyse erwähnt. In einem zweiten Teil leitet man aus dieser Ist-Analyse eben Gleichstellungsziele ab und aus diesen Gleichstellungszielen dann Gleichstellungsmaßnahmen konkrete. Und das haben wir auch gemacht. Klassischerweise würde man in der Gleichstellungsarbeit einfach immer 3 Bereiche unterscheiden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, den Schutz vor sexualisierter Belästigung und Gewalt, und das Gender Mainstreaming.
Ja, Stichwort Gender Mainstreaming. Bevor wir das Thema weiter vertiefen, gib uns doch erstmal eine kurze Begriffserklärung. Was verbirgt sich denn hinter hinter Gender Mainstreaming?
Also Gender Mainstreaming ist ein Begriff, der tatsächlich auch im Hochschulgesetz in Rheinland-Pfalz auftaucht. Da wird er beschrieben als die Notwendigkeit, jede personelle, strukturelle oder organisatorische Maßnahme auf ihre unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und Frauen zu überprüfen. Man könnte auch sagen, es geht hier um den Abbau von strukturellen Ungleichgewichten mit Blick aufs Geschlecht, das war jetzt sehr theoretisch formuliert. Vielleicht kann ich ein bisschen klarer machen, warum macht man das eigentlich? Wenn wir uns umschauen in der öffentlichen Diskussion, erleben wir das ja immer wieder. Zum Beispiel die Frage nach Quoten in der Kommunalpolitik oder in der Bundespolitik oder auch die Frage nach Frauenquoten in den Führungsebenen der großen Wirtschaftsunternehmen. Das spricht natürlich eine ziemlich eindeutige Sprache, denn Frauen sind in den gerade in den Führungspositionen oder in besser dotierten Positionen immer noch unterrepräsentiert. Das heißt, wenn wir Gleichstellungsarbeit machen, das klingt jetzt wieder so, als seien wir hier doch noch Frauenbeauftragte und keine Gleichstellungsbeauftragten, dann geht es einfach darum, eben zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sichern.
Wenn du sagst, es geht nicht darum, den Blick zu haben, dass es nur um Frauen geht, das heißt, es sind beide Geschlechter auch im Fokus bei dieser Arbeit?
Also, wenn wir ins Gesetz schauen, das hegt uns ein von allen Seiten, deswegen erwähne ich das so häufig. Also, wenn wir ins Gesetz schauen, dann ist da immer noch finden wir da immer noch binäre Geschlechtsvorstellungen, ja. Also, das ist sozusagen das offizielle Mandat. Aber meine Kolleginnen an den anderen rheinland-pfälzischen Hochschulen und ich und auch bundesweit weiten dieses Geschlechtsverständnis natürlich so weit aus wie möglich. Das heißt, wenn wir darüber reden, welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Geschlechter, dann meinen wir eben nicht nur diese beiden, die der binären Geschlechtsvorstellung zugrunde liegen, sondern im Grunde alle Geschlechtsidentitäten, die vorstellbar sind.
Und ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, Dinge, die an der Uni hier laufen, vor dieser Schablone zu betrachten und zu hinterfragen. Sag doch mal vielleicht, gib uns doch mal einen kleinen Einblick, wie breit dieses Feld ist, auf dem du diese Dinge vor dieser Schablone betrachtest.
Also, wir haben natürlich, überleg gerade, ob man das vielleicht ordnen kann in verschiedene Bereiche. Ich denke, also es ist viel Sensibilisierungsarbeit. Fangen wir vielleicht damit mal an. Und Sensibilisierungsarbeit heißt, Gleichstellung sichtbar zu machen. Wir haben jetzt hier schon vor einigen Monaten eine große Plakataktion zum Thema sexualisierte Belästigung und Gewalt gemacht. Ich denke, das hat dazu geführt, dass an der Universität ein Raum entstanden ist, in dem man über dieses Thema reden kann. Oder wir haben zum sogenannten Orange Day, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, eine Bank auf dem Campus orange angestrichen. Also sagen wir ganz klassische Hands-on-Dinge. Aber das ist auch in Gremien Gesicht zu zeigen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass bestimmte Regelungen zum Beispiel, sagen wir mal, schwierig umsetzbar sind für Männer, die Familie haben oder auch Frauen. Genau, also Sichtbarkeit ist ein ganz großes und ganz wichtiges Feld, um das Thema immer wieder im Diskurs zu halten. Dann aber auch so ganz klassische, ein bisschen trockene Arbeit auch an dem, was Universität auch ausmacht, nämlich sämtliche Ordnungen, ob das jetzt Rahmenprüfungsordnungen sind oder die Grundordnung der Universität oder andere Papiere, die hier andauernd immer wieder sozusagen entstehen müssen, damit alles gut und sinnvoll geregelt ist. Auch da verbergen sich eben in den Details häufig mal Fragen, die man vielleicht so, wenn man nicht aus dem Gleichstellungsbereich kommt, nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und das ist im Grunde meine Aufgabe, darauf immer wieder hinzuweisen. Wir versuchen aber natürlich auch so die größeren Maßnahmen einzuführen. Wir arbeiten schon lange, so eigentlich seit ich im Amt bin, an einer Kindernotbetreuung. Das ist bis jetzt leider gescheitert, weil auch wir vom Fachkräftemangel betroffen sind natürlich. Oder wir haben jetzt, du hast ja eben sozusagen auch andere Geschlechtsidentitäten angesprochen. Ich habe ein Verfahren mit den KollegInnen aus den entsprechenden Referaten umgesetzt zur vereinfachten Änderung von Namens- und Geschlechtsangaben für Studierende, die sich dann auch auf Zeugnisse und so weiter auswirken. Wir haben Hygieneartikel, Spender in den Damentoiletten angebracht gegen Menstruationsarmut. Es gibt einen ganzen bunten Blumenstrauß an Dingen, die wir tun, die ich tue, die ich aber mit anderen zusammen tue. Deswegen hier ist nicht der Pluralis Majestatis, sondern der Hinweis darauf, dass es Teamarbeit ist.
Ja. Ja. Dann lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie ist denn der Ist-Zustand der Frauenanteile an der Uni Koblenz? Und welche Vergleichsmaßstäbe ziehst du da möglicherweise heran?
Okay, also als der Vergleichsmaßstab in Deutschland für die deutsche Hochschullandschaft ist das Geschlechterranking, das jedes Jahr oder alle 2 Jahre herausgegeben wird vom sogenannten CEFS, dem Center for Excellence Women and Science. Das ist ein Abkömmling des Leibniz-Institutes GESIS, also es ist im Grunde ein sozialwissenschaftliches, statistisches Leibniz-Institut. Und die vergleichen auf der Basis der ans Statistische Bundesamt, an die Statistischen Landesämter gesandten Daten, den Stand der Gleichstellung an den Universitäten und Hochschulen im Land. Und das machen die sehr differenziert. Die gucken nämlich auch nach den Fächergruppen. Denn was wahrscheinlich allen bewusst ist, ist, dass die Frauenanteile im MINT-Bereich einfach natürlich leider immer noch viel geringer sind als in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Ja, das letzte Ranking von CEFS ist herausgekommen 2023, betrachtet das Jahr 2022, also Statistiken sind immer verzögert. Und da waren wir noch Universität Koblenz-Landau. Und da waren wir immer sehr erfolgreich. Wir sind im Mittelfeld der, im oberen Mittelfeld kann man vielleicht sagen, sogar der Universitäten und Hochschulen im Land gelandet. Und die Zahlen der Universität Koblenz-Landau haben wir in der Universität Koblenz nicht nur mitgenommen, sondern zum Teil auch verbessert. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich die Universität Koblenz im nächsten CEFS-Ranking deutlich nochmal nach oben verbessern wird. Wir haben hier im Gegensatz zum Bundesschnitt, der liegt bei, jetzt will ich nichts Falsches sagen, 27% Frauenanteil unter den Professoren. In Koblenz ein Anteil von 41%. Also das sind 14% mehr als im Bundesschnitt. Das ist schon herausragend. Damit sind wir im Rheinland-Pfalz die gleichstellungsstärkste Universität.
Du hast jetzt die Professuren angesprochen. Gibt es noch eine andere Gruppierung, auf die du eingehen möchtest, wo du sagst, da gibt es einen signifikanten Sprung?
Signifikante Sprünge kann man an anderen Stellen sozusagen nicht konstatieren. Wir haben einen Studierendenanteil, der auch über, also einen Studentinnenanteil, muss aufpassen, der auch über dem Bundesschnitt liegt mit über 58%. Bundesschnitt liegt auch leicht über 50%, weil eben mehr junge Frauen Abitur machen als junge Männer. Bei uns sind die Studierenden Frauen auf die ersten 3 Fachbereiche, also für alle, die jetzt nicht die total tiefen Einblicke in unsere Universität haben, für die Fachbereiche Bildungswissenschaften, Philologie, Kulturwissenschaften und Mathematik und Naturwissenschaften relativ ähnlich verteilt. Fachbereiche 1 und 2 haben deutlich höheren Frauenanteil als Männeranteil, aber im Fachbereich 3 Mathematik und Naturwissenschaften, also das M und das N aus MINT, da liegen wir auch bei einer paritätischen Verteilung unter den Studierenden.
An dieser Stelle kann man vielleicht sagen, wer sich weiter einlesen möchte in den Gleichstellungsplan der Uni und auch in Zahlen, der kann das gerne machen auf unikoblenz.de/newsroom. Tanja, die Gretchenfrage, wie kriegt man das denn nun hin mit mehr Frauen an der Spitze?
Ja, okay. Also wenn ich dafür das Patentrezept hätte, dann würde ich vielleicht jetzt nicht gerade hier sitzen und mit dir sprechen, sondern, keine Ahnung, mit Frau Maischberger vielleicht. ja, Spaß beiseite, wie kriegt man das hin? Darüber haben sich natürlich schon viel kluge Menschen Gedanken gemacht. Vorbilder wäre ein Punkt. Also je mehr das zur Normalität gehört, dass wir Frauen an der Spitze sehen. Desto mehr Frauen werden wir zukünftig an der Spitze sehen. Das wäre so der eine Punkt. Also es geht ja auch um sozusagen eine Art Wahrnehmungswahrscheinlichkeit, die auch steuert, was wir für Normalität halten und was dann eben auch ein gangbarer Weg wird für Frauen und auch Mädchen. Also wir müssen eigentlich früher anfangen. Das schlägt sich auch in der Sprache nieder. Also wenn wir immer nur Geschäftsführer hören, dann denken wir irgendwann, dass das männlich ist. Wir müssen, glaube ich, von diesem Gedanken wegkommen, Entschuldigung, dass wir Frauen fördern müssen. Wir Frauen sind keine defizitären Wesen, die an irgendeiner Stelle aufgefüttert werden müssten. Und das bedeutet eben auch, dass wir das, was wir als weiblich konnotiert wahrnehmen, auch nochmal in einer anderen Weise schätzen, auch in einer Führungskultur. Wir brauchen natürlich auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weil einfach die Statistiken sehr eindeutig zeigen, dass Frauen immer noch einen ganz großen Teil der Care-Arbeit in Deutschland leisten. Und das heißt eben nicht nur Elternschaft, sondern das heißt auch Pflege von nahen Angehörigen. Wir müssen universitäre Karriere planbarer gestalten.
Was heißt das genau?
Das heißt, dass man, wenn man nach dem Studium eine Promotion beginnt, sich nicht sicher sein kann, dass man im universitären Umfeld weiterarbeiten kann. Also ich höre das häufiger von jüngeren KommilitonInnen, wenn ich dann frage, ja, haben sie eine Idee, wo es später hingehen soll, dass sie dann sagen, ja, ich will Professorin oder ich will Professor werden. Muss ich immer ein bisschen an mich halten, ihnen keinen Vortrag darüber zu halten, dass das nichts ist, was man wirklich ernsthaft sozusagen beeinflussen kann. Ne? Hm. Also klar, man kann sehr viel dafür tun, aber es kann einem eben auch passieren, dass man aus dem System ausgespuckt wird. Und dann wird es schwierig mit der Berufsbiografie. Mhm. Mit Kinderwunsch ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass man da eine stärkere Planbarkeit braucht, weil man da eben natürlich auch eine Verantwortung trägt, nicht nur für sich alleine. Aber das betrifft auch Frauen ohne Kinderwunsch. Also tendenziell sind Frauen eher sicherheitsorientiert als Männer. Und es hat ganz viele Gründe, die hier deutlich zu weit führen würden, ja.
Das sind ja jetzt viele dieser Dinge sind jetzt so gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die sich ergeben müssen. Mhm. Was würdest du denn sagen, wie weit sind wir da als Gesellschaft? Also jetzt gar nicht mal so sehr nur auf den universitären Bereich gemünzt oder den öffentlichen Dienst, eher gesamtgesellschaftlich. Ja. Was würdest du da sagen? Wie weit sind wir da?
Also ich würde sagen, wir sind leider weniger weit, als wir denken. Ich glaube, dass an der Stelle ein ähnlicher Effekt, also ich beobachte so einen paradoxen Effekt seit dieser MeToo-Welle, wo es ja im Grunde was ganz anderes, aber durchaus Verwandtes geht. Also sexualisierte Belästigung und Gewalt, von der eben viele, viele, viele Frauen betroffen sind. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Frau getroffen, mit der ich über dieses Thema sprach und da gab es kein eigenes Erleben. Aber gut, ich schweife ab. Seit MeToo im öffentlichen Bewusstsein ist, was ja eigentlich was total Gutes ist, ich habe eben gesagt, Sichtbarkeit ist total wichtig, ist der erste Schritt für Gleichstellungsarbeit. Seit das also so im Bewusstsein ist und wir darüber reden, scheint es so zu sein, dass man sich nicht mehr so um das Thema kümmern muss. Ja? Also das ist schon irgendwie absurd. Also wir reden darüber, aber wir tun jetzt nichts mehr. Und ich finde, es gibt schon so eine ähnliche Tendenz, wenn man sich anguckt, wie die Gleichstellung sich momentan darstellt in Deutschland. Und auch in unserer näheren Umgebung. Also das Aufkommen der Rechten ist immer ein ganz schlechtes Omen für Frauenrechte. Hm. Und der LGBTQIA+-Rechte auch.
Also du meinst, das Thema Gleichstellung als eine Art Seismograf für sonstige fragwürdige gesellschaftliche Veränderungen?
Kann man vielleicht so wenden, ja. Also wir können nur in die USA gucken, Abschaffung des Rechts auf Abtreibung auf Bundesebene. Ist natürlich ein riesiger Rückschritt für Frauenrechte. Die Tatsache, dass in Russland, aber auch in Polen LGBTQIA+-Rechte total eingeschränkt werden. Das finde ich schon schwierig. Und wenn man sich die Rechten in Deutschland anguckt, dann gibt es zwar die eine oder andere, an der Stelle würde ich wirklich sagen, Quotenfrau, die sozusagen das Feigenblatt spielt. Aber am Ende des Tages herrscht da doch eine ziemlich, mal freundlich formuliert, altbackene Vorstellung von Männer- und Frauenrollen vor.
Lass uns nochmal über den Gleichstellungsplan sprechen, Tanja. Darin sucht man vergeblich nach quantitativen Zielen. Warum ist das so?
Ja, weil das wirklich schwierig ist, da eine Prognose zu machen. Es ist deswegen schwierig, ich gebe mal ein Beispiel, warum das sehr schwierig ist. Wir haben viele Maßnahmen, die auf die Gewinnung von Nachwuchswissenschaftlerinnen zielen. Also wir versuchen an vielen Stellen Promovendinnen und Habilitantinnen oder Postdocs zu unterstützen. Und wenn wir das machen, dann bilden wir die sozusagen oder unterstützen wir sie bei ihrer Ausbildung, die der Universität Koblenz, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, eigentlich gar nicht zugutekommt, sondern wir bilden die dann für andere Universitäten aus. Also an den Universitäten gilt einfach, dass Hausberufungen nur in ganz großen Ausnahmefällen funktionieren. So, das heißt, die können nicht bei uns Professorinnen werden. So, das heißt, ich kann nur mittelbar auf die Gewinnung oder auf die Steigerung der Professorinnenanteile zuarbeiten. Ne?
Wo wir jetzt gerade beim Thema sind, wie sieht es denn generell mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs an unserer Uni aus? Was macht die Uni in dem Bereich?
Also grundsätzlich sieht es mal ganz gut aus. Unter den Promovierenden herrscht fast Parität. Frauenanteil ist ein bisschen geringer als 50%. Abgeschlossene Promotion im Jahr 2023 liegen die Frauen vorne. Also die, die promovieren, sind ein bisschen weniger, aber die, die abgeschlossen haben, sind ein bisschen mehr. Ähnliche Tendenz wie beim Abitur, ne? Allerdings reden wir da schon über deutlich mehr. Also bei den Promotionen liegt der Frauenanteil bei über 60%. Was machen wir, um zu unterstützen? Wir haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Herausheben würde ich gerne mal zwei, die beide im IFGPZ angesiedelt sind. Einerseits das Mentoring. Hier geht es auch wieder darum, Vorbilder zu schaffen. Ja? Das heißt, die Promovenden oder Habilitanten, Postdocs oder auch die Masterstudenten bewerben sich bei diesem Programm und dann wird ihnen eine erfahrene Wissenschaftlerin sozusagen zugeordnet. Also man hat, ich war selber auch mal in diesem Programm, hat durchaus auch Mitspracherecht. Es ist entweder eine Kollegin von der Universität Koblenz oder von anderen Unis oder auch aus Forschungseinrichtungen, ist alles denkbar. Und das Ganze wird dann flankiert mit einem persönlichen Coaching, also Karrierecoaching, wenn man so möchte, und unterschiedlichen Veranstaltungen aus dem breiten Angebot des IFGPZ. Wie gesagt, ich habe selber schon mal daran teilgenommen und zwar an beiden Seiten, als Mentorin und als Mentee. Und das ist ein ganz, ganz tolles Programm, das wirklich hilft bei der Orientierung. Also das ist da im besten Sinne Empowerment. Das ist ja so der Begriff, der jetzt gerade dafür verwandt wird. Ja, und das, also es wäre so das eine. Und das andere ist das Programm NAVI. NAVI steht hier für Nachwuchswissenschaftlerin. Und auch die unterstützt Nachwuchswissenschaftlerin, was häufig ein Problem ist, zum Beispiel die Reisekosten zu tragen, weil man an der Tagung teilnimmt. Oder eben Publikationskosten. Also was viele außerhalb des universitären Kontextes nicht wissen, wenn man so eine Promotion, also eine Doktorarbeit veröffentlicht, dann kriegt man dafür kein Geld, sondern man zahlt relativ viel Geld dafür. Und das ist nicht jeder oder jedem in einem gleichen Maße möglich. Aber auch da gibt es Anschubstipendien, gegebenenfalls auch Abschlussstipendien, wenn man sich für eine Promotion entscheidet. Und auch, es hat auch eine familienpolitische Komponente, könnte man sagen, nämlich die Unterstützung von NachwuchswissenschaftlerInnen mit Kind durch Hilfskraftstunden.
Und hast du das Gefühl, das wird auch angenommen?
Ja, also ich bin Teil der Auswahlkommission für die NAVI-Programmlinien und da gibt es immer viele Bewerbungen.
Ja, zum Abschluss würde ich mit dir gerne noch einen Ausblick wagen, Tanja. Du bist als in deiner Funktion als Gleichstellungsbeauftragte wiederbestellt worden. Was steht für dich denn jetzt als nächstes an? Kannst du das schon so konkret sagen?
Ja, also für mich geht es jetzt natürlich mal darum, das, was ich in den letzten 3 Jahren hier erreicht habe, auch zu konsolidieren. Das heißt, ist auch so voran zu, oder weiter zu betreiben, dass es irgendwann zu einem integralen Bestandteil dieser Universität wird und nicht einfach wieder abgeschafft werden kann. Nicht, dass es da Bestrebungen gäbe. Also soll jetzt kein falscher Eindruck entstehen. Im Gegenteil.
Man muss Im Gegenteil, du übst dieses Amt seit 2021 aus.
Genau, ja, genau. Also es ist eine dreijährige Amtszeit, wird jetzt wieder bestellt, genau. Ich würde sagen, ein großer Teil der Universität Koblenz steht hinter Gleichstellungsfragen. Das ist gut, deswegen, also es gibt keine Bestrebungen, das abzuschaffen, was erreicht wurde. Aber dennoch, man muss ein bisschen aufpassen. Ich verstehe das auch, es geht eben im Tagesgeschäft unter. Genau, also was ich jetzt gerne in der neuen Amtszeit nochmal angehen und wirklich umsetzen wollen würde, ist eigentlich ein altes Thema, nämlich das Thema Kindernotbetreuung. Wir werden auch hoffentlich erfolgreich an einem großen Bund-Länder-Programm im Gleichstellungsbereich teilnehmen und hoffen, dass wir dann eben auch Drittmittel nochmal einwerben können. Das ist auch ganz wichtig, um dann nochmal neuere, größere Konzepte zu machen. Ich werde demnächst mit meinen Kolleginnen aus den Fachbereichen einen Workshop zusammen machen, so eine Art kleine Zukunftswerkstatt, wo wir auch nochmal die dezentrale Gleichstellungsarbeit ein bisschen stärker in den Fokus rücken. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass die Gleichstellungskennzahlen in den unterschiedlichen Fachbereichen sehr oder zum Recht unterschiedlich verteilt sind, so muss man es eigentlich eher sagen. Und das liegt daran, dass die eben auch unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Für die kommenden Aufgaben und Herausforderungen wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Tanja, danke für das spannende Gespräch. Und ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, wer sich weiter einlesen möchte in den Gleichstellungsplan der Universität Koblenz, der findet unter unikoblenz.de/newsroom alle weiteren Infos. Danke, Tanja.
Ja, vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit hatte, das Thema noch mal ein bisschen näher anzuschauen.